Anderschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch. Ja, herzlich willkommen bei Anderschlau.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Birgit.
Ja, gleichfalls. Ja.
Und schön, dass wir auch Gäste bei uns haben, wo wir uns sehr darüber freuen. Möchtest du sie vorstellen?
Ja, das übernehme ich doch sehr gerne.
Ja.
Ja, wir begrüßen heute bei uns im Studio, wie man ja so schön sagt, Familie Steinborn. Wir begrüßen Frau Steinborn, Frau Nadja Steinborn, Herrn Wadja Steinborn und ihren Vater. Und jetzt muss ich ja gleich patzen. Ich kenne gar nicht Ihren Vornamen, Herr Steinborn. Verraten Sie mir den.
Jürgen.
Okay. Und ja. Jürgen Steinborn.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen in unserer Mitte.
Hallo, danke schön.
Hallo, danke.
Herr Jürgen Steinborn hat vor wie vielen Jahren, Sie helfen mir auf die Sprünge, eine Schule ins Leben gerufen. Und zwar die Hebo-Privatschule in Mönchengladbach. Und bei der Hebo Schule sind wir quasi heute zu Gast. Oder die Hebo ist bei uns zu Gast.
Genau. Also gegründet wurde die Schule 1983.
Ja.
Zu der Zeit gab es so eine ganze Hebo-Schule-Kette.
Okay.
Übrig geblieben heute ist noch die Hebo-Schule in Bonn und halt hier in Mönchengladbach. Seit Ende der 80er Jahre war ich erst mit meiner Frau gemeinsam Inhaberin der Trägergesellschaft. Und jetzt seit ein paar Jahren ist mein Sohn und meine Tochter mit hinzugekommen. Das heißt tatsächlich, Familie Steinborn ist gleichzeitig Träger der Hebo-Privatschule in Mönchengladbach.
Ah ja, okay. Aber Sie sind noch nicht entkoppelt. Das ist also eine gemeinsame Trägergesellschaft mit der anderen Schule in Bonn.
Nee. Also 88 hat das stattgefunden. Wir haben uns vollkommen wirtschaftlich, sage ich mal, gelöst. Von der Konzeption her ist das schon nach wie vor ähnlich, obwohl wir unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also wen sprechen wir an, was für Schüler haben wir hauptsächlich. Ja. Das unterscheidet sich schon ein wenig von Bonn. Obwohl nach wie vor, es ist dort jetzt auch mittlerweile der Nachfolger als Träger aufgetreten, das ist der Herr Klein in Bonn.
Mhm.
Und mein Sohn, beziehungsweise hauptsächlich mein Sohn, hat nach wie vor auch Kontakt, jetzt eben nicht mehr mit dem ursprünglichen Herrn Biegert, das war so mehr meine Alters- und Kontaktrichtung, sondern halt mit dem Herrn Klein. Aber getrennt sind wir komplett.
Mhm. Okay. Herr Steinborn, ich denke mal, Sie sind studierter Pädagoge. Und haben zunächst nach Ihrem Studium ganz normal, sag ich mal an der Stelle, im Regelschuldienst gearbeitet. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also ich bin direkt nach dem Studium, glaube ein Jahr ungefähr, tätig gewesen an einem Gymnasium in Krefeld.
Ja.
Habe dann mein Referendariat gemacht an unterschiedlichen Schulen. Und hatte eigentlich nach dem Referendariat vor, nur übergangsweise bei Hebo in Krefeld als Lehrer zu arbeiten. Habe aber dann innerhalb der ersten Monate, das Angebot bekommen, selber eine Schule zu übernehmen. Damals war zur Auswahl entweder in Aachen, da ist das aber nie zum Tragen gekommen, weil ich eben auch gesagt habe, nee, Aachen möchte ich nicht.
Mhm.
Krefeld wollte ich zum damaligen Zeitpunkt auch nicht, eine Schule, die schon längst lief, sondern habe dann gesagt, okay, dann würde ich das gerne in Mönchengladbach machen. So bin ich also ganz schnell hierher gekommen und habe im Schulen, im öffentlichen System vor dem Referendariat, wie gesagt, kennengelernt und während des Referendariats war ich dann eben auch an zwei verschiedenen Schulen in Dortmund tätig.
Und das war von Ihnen selbst, darf ich nachfragen, ganz bewusst überlegt, an einer Privatschule das Referendariat zu machen oder hat sich das so zufällig ergeben?
Also das Referendariat selber habe ich an öffentlichen Schulen gemacht. Im Grunde genommen ist das damals, ja, zum einen war es Zufall, dass ich dann im Anschluss direkt zur Hebo gekommen bin, hatte aber mit Sicherheit eben auch schon was mit den Schwerpunkten im Studium zu tun. Also Das waren zum einen natürlich meine Fächer, Mathe und Physik. Ich habe mich aber im Bereich Erziehungswissenschaften schwerpunktmäßig mit Intelligenz, Intelligenzentwicklung, Intelligenzsicherung, Intelligenzmessung beschäftigt, dann mit reformpädagogischen Dingen und mit internationalen Schulsystemen. Also das hat mich auch während des Studiums schon fasziniert. Und insofern war es vermutlich dann letztendlich so ein Automatismus, dass ich eben nach dem Referendariat nicht unbedingt den Zug hatte, an eine öffentliche Schule, sondern an eine Schule zu kommen, wo ich eben meine im Studium gesetzten Schwerpunkte neben den Fächern, wie gesagt, auch umsetzen konnte oder einsetzen konnte. Was sich dann auch sehr schnell tatsächlich ergeben hat, dass das, wie soll ich sagen, damals schon eine Schülerklientel war, die bestimmte Aufmerksamkeiten in bestimmte Richtungen brauchte und halt auch, ich in der Lage war, mein Wissen einzubringen, was ich eben teilweise im reformpädagogischen Bereich oder auch im internationalen Bereich gefunden habe. Mhm. Ja, wenn Sie sagen, nicht die Festlegung auf ein, also entweder Waldorfschulen oder Montessori, also mit die bekanntesten. Das fand ich nicht unbedingt gut, weil ich jede Reformpädagogik für sich durchaus interessant fand, aber nicht in Gänze, sondern eher so eine Mischung.
Sondern ich nehme Sie da durchaus wahr, dass Sie da was Eigenes wollten, ne? Also schon im Prinzip ins Schulleben oder ich sage jetzt mal in die Bildungslandschaft einbringen, das, was Sie eben im Studium erfahren hatten und das sozusagen, könnte man sagen, ein Stück weit in der Praxis testen oder in der Praxis einfach erleben?
Ja, ich denke mal, ursprünglich war es natürlich wie bei jedem, der gerade sein zweites Examen hat, nun endlich die Möglichkeit zu haben, selber zu arbeiten, ohne dass immer jemand drin saß. Aber im Kopf war natürlich auch, gerade an einer Privatschule Dinge umzusetzen, die in mir selber während des Studiums entstanden sind, und nicht so sehr einfach nur vorgefertigte Lehrpläne oder Richtlinien umzusetzen.
Genau. Ich muss da mal kurz einhaken, weil ich mache mit meinem Vater hier häufig gemeinsam Beratungsgespräche und da kenne ich immer eine Geschichte, dass es ja nicht nur eine Entscheidung für das Privatschulsystem war, sondern eben auch gegen das öffentliche System. Du erzählst immer von deiner Zeit in Dortmund an der Gesamtschule und das hast du jetzt so gar nicht erwähnt.
Ja, also die Gesamtschule war halt, das war damals die Gesamtschule in Dortmund während meines Referendariats, wo ich, das, was ich also häufig erzähle, das, was mein Sohn jetzt, denke ich, auch im Hinterkopf hat, ist, dass das eine Schule war, die top durchorganisiert war, die damals schon viele technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt hat, mit eigener Druckerei, um Arbeitsblätter zu bekommen, eine riesengroße Physiksammlung, überall so Lehrerstützpunkte und also vom daher war das schon vom Allerfeinsten. Und und dann gab es halt so ein ganz entscheidendes Erlebnis. Ich bin morgens in die Schule gegangen, da war so ein großes Forum, wo halt immer auch schon ausgedruckte Vertretungspläne hingen. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann war ich an einem Tag da, wo ich sah, wie so ein kleiner 10-jähriger Fünfklässler sich nach oben reckte und neben dem ein Abiturient auf den Knien lag, um diese Vertretungen zu lesen und mir diese Situation im Grunde genommen bewusst machte, dass man noch so gut durchorganisieren konnte, aber an die Menschen, an die Schüler irgendwie gar keiner gedacht hat. Und das ist eine so eine, obwohl das eine Kleinigkeit war, aber das war so eine Initialzündung auch für mich, zu sagen, das ist nicht das Richtige.
Ja, interessant. Und wenn Sie sagen 1983 ist das gewesen, dann kann man ja sagen, in wenigen Jahren feiern Sie ja schon fast 40-jähriges Bestehen, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Es ist auch in den letzten Jahren irgendwie immer untergegangen, also ob das jetzt der 10-Jährige oder 20-Jährige war. Aber es ist so, dass wir sind im 38. Jahr Genau, in 2 Jahren haben wir dann 40.
Wahnsinn. Und jetzt mittlerweile kann man ja sagen, durchaus ist die 2. Generation ja schon seit einigen Jahren aktiv dabei. Ne? Ihre Tochter und ihr Sohn sind ja nun schon selber, ich sag mal, mit Studium absolviert und im Prinzip fest Bestandteil im Arbeitsbereich ihrer Schule.
Ja. Richtig? Kann man ja sagen. Auf jeden Fall. Also ich merke das zum einen an mir selber, dass ich die Bereitschaft habe, was sonst nie war, Dinge auch tatsächlich abzugeben, Entscheidungen mitzutragen, obwohl ich sie selber gar nicht getroffen habe. Und natürlich durch viele, viele Gespräche ich versucht habe, das, was wir bei Eltern und Schülern machen, genauso aber auch bei Lehrern, so diesen Hebo-Geist rüberzubringen.
Also im Grunde kennen wir Hebo ja auch von klein auf. Auch wenn wir nicht zwangsläufig jeden Tag hier waren. Es war im Grunde das 3. Kind unseres Vaters. Unser Vater gerade halt am Anfang auch im Grunde von morgens bis spät abends hier war. Und wir natürlich dann schon bewusst auch Dinge mitbekommen haben. Ich zum Beispiel auch hätte gerne meine Schullaufbahn hier beendet. Was natürlich immer problematisch ist, wenn beide Eltern auch gleichzeitig Lehrer sind, weil gerade in der Pubertät natürlich die Grenzen etwas verschwimmen und auf den Lehrer reagiert man vielleicht eher noch als auf das, was einem die Eltern sagen in bestimmten Situationen. Also das weiß ich im Nachhinein auch, dass es definitiv die richtige Entscheidung war, aber nichtsdestotrotz bin ich jeden Elternsprechtag, der bei uns an der Schule war, mit meinem Vater morgens hier hingefahren und bin in die Klasse gegangen, in der ich quasi dann gewesen wäre, weil ich das auch damals schon als Schülerin selber nicht als Schule wahrgenommen habe, sondern eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Und das ist, glaube ich, auch das, was mein Vater eben meinte, was die Gespräche betrifft, was diesen Hebo-Geist.
Ja, genau, der Hebo-Geist.
Genau, an uns weiterzugeben. Und wir den im Grunde auch schon von klein auf selber gespürt haben. Und auch mein Bruder und ich bereits parallel zum Studium als Junglehrer hier gearbeitet haben, dementsprechend auch wirklich noch deutlich früher auch täglich zum Teil hier waren und eben da schon viel mehr mit reingewachsen sind, auch in das alltägliche Geschäft.
Also dazu muss man sagen, ich wollte hier auch nie zur Schule gehen, weil die Lernerfahrungen zu Hause mit meinem Vater, das hat nicht so gut geklappt, da fehlt ein bisschen die Distanz. Und wenn er mich dann mal auf eine Mathearbeit vorbereiten wollte, das ist meistens nicht lange gut gegangen und deswegen war es von meiner Seite auch nie der Plan. Was ich aber eigentlich sagen wollte, diese Junglehrer, das sind bei uns Assistenzlehrer, also Studenten beispielsweise vom Lehramt, von der sozialen Arbeit in die Richtung, die als Assistenzlehrer mit in den Unterricht gehen. Das heißt, entweder beispielsweise in einer Stillarbeitsstunde sind einfach 2 Lehrkräfte da, einmal der Fachlehrer und der Junglehrer, die gemeinsam unterstützen können und bei Fragen helfen können oder eben auch mit einzelnen Schülern rausgehen, um ja Einzelunterricht zu machen in einem anderen Tempo. Das kann beispielsweise Förderung sein nach unten, weil ein Schüler vielleicht längere Zeit krank war und ein paar Lücken hat, aber genauso nach oben mit überdurchschnittlich oder hochbegabten Kindern, die das Thema nicht zum dritten Mal hören möchten und dann vielleicht ein paar anspruchsvollere Aufgaben machen. Und genau so sind wir nach unserem Abi im Prinzip hier die Versuchskaninchen für diese Junglehrer gewesen. Und diese erste Garde-Junglehrer waren im Prinzip auch alles welche aus unserem Freundeskreis, die entweder mit uns Abi gemacht haben oder mit uns studiert haben. Und das haben wir, würde ich sagen, fast 6-7 Jahre lang gemacht und sind dann fest hier eingestiegen vor 6 Jahren.
Ja, 2015.
2014.
2014, genau, ja.
Mitte Mai, 20 Jahre, auch einige Jahre schon her. Ne? Das heißt, sie sind ja schon dann als Profis, kann man sagen, inzwischen fest im Sattel. Genau.
Genau.
Ja, Sie sprachen das ja im Prinzip eben an. Das heißt, eine besondere Schülerschaft, eine besondere Klientel. Klar, wir sprechen ja nun, das muss man sagen, von einer Privatschule. Sie sind auch eine komplette Ersatzschule. Kann man das so sagen? Oder ich meine, da gibt es ja verschiedene Begrifflichkeiten, ne?
Ja, genau. Wir sind keine Ersatzschule. Wir sind eine Ergänzungsschule.
Eine Ergänzungsschule. So ist der korrekte juristische Ausdruck sozusagen.
Genau. Und der Hintergrund, das ist vielleicht gar nicht ganz unwichtig für unser Konzept. Die Ersatzschulen ersetzen an der Stelle eine öffentliche Schule, werden zum Großteil refinanziert durch das Land, haben aber dementsprechend auch genau die gleichen Auflagen wie eine öffentliche Schule. Eine Ergänzungsschule ergänzt das Schulsystem im Prinzip um eine nicht vorhandene Schulform, hat also keine grundsätzlichen Vorgaben, was die Klassenstärke betrifft. Und ist also etwas freier in der Gestaltung, kriegt dadurch bedingt aber auch keine Zuschüsse vom Land, sondern alle Kosten, die wir haben, werden auf Schulgelder umgelegt.
Okay, aber das ist super gut erklärt nochmal.
Das heißt, juristisch gesehen ist das eine Ergänzungsschule, ja, was mein Sohn gerade erklärt hat, wohl eine staatlich anerkannte.
Genau, also der Abschluss ist gleichwertig.
Der Abschluss ist gleichwertig, ne? Genau.
Ja, das ohnehin durch den Trick, sag ich mal, dass die Schüler entweder, wenn es um den mittleren Abschluss geht, an einer Realschule beziehungsweise beim Abitur ein öffentliches Gymnasium geprüft werden. Also nur die Prüfung an sich findet dann dort an der Schule statt. Und das Land zum einen sagt, okay, wir wollen nachher wissen, was ist dabei rausgekommen. Und für die Schüler bzw. Eltern hat es den entscheidenden Vorteil, dass diese Prüfung Schule auch das Abschlusszeugnis ausstellt und damit das ein Zeugnis einer öffentlichen Schule ist.
Ach, wie praktisch. Das heißt, die Abschlussprüfung wird extern abgelegt, das entnehme ich Ihren Worten, ne? Genau, egal ob jetzt mittlerer Bildungsabschluss oder eben das Abitur.
Ja.
Und dort wird das dann noch ausgestellt. Ja, interessant.
Ja, gut. Ich kann mich an dem, was mein Sohn gerade erinnern, als er selber sein Abitur fertig hatte. Die öffentlichen Schulen haben dann ja keinen Unterricht mehr. Und wir hatten hier, die Klausuren waren auch fertig und dann war ein Schüler, der heute klar in die Kategorie ein hochbegabter Underachiever gehört. Und den sollte mein Sohn dann für seine mündlichen Abi-Prüfungen fit machen. Das heißt, da ist er doppelt ins kalte Wasser geschmissen worden. Zum einen jemand für eine Prüfung fit zu machen, die er selber gerade hinter sich hatte, aber dann sofort mit einem Schüler, der eben nicht der Normalität entsprechend wo ist, ja klar, der macht eben sein Abi und bringt sein Wissen an, sondern jemand, der teilweise knorrig war, der nicht unbedingt Hilfe annehmen wollte, obwohl er sie dringend brauchte. Es hat aber letztendlich gut funktioniert. Also die beiden haben sich dann recht schnell zusammengefunden und das war eben dieses, ja, wirklich springen ins kalte Wasser.
Ja, aber ich finde, das ist ja gerade, ich meine, da sind wir ja gleich voll im Anderschlau-Thema. Sie sprechen das ja im Prinzip an. Sie sagten es ja im Prinzip doppelt kompliziert, ne? Ein Junge, Sie sagten, glaube ich, ein junger Mann, ne? War ein,
ja.
Ja. Der im Prinzip über eine Hochbegabung verfügte, die Sie ja vermutlich, um die Sie wussten, der aber eben es nicht ohne Probleme zeigen konnte, dass er die drauf hat. Kann man das so sagen? Und Sie sprachen eben von diesem Ausdruck Underachiever, also ein sogenannter Minderleister. Und dann noch gekoppelt an eine, kann man sagen, schwierige Persönlichkeit?
Ja, ich denke mal hauptsächlich bedingt dadurch. Also es war ein netter, lieber Kerl, überhaupt keine Frage. Aber den Zugang zu ihm zu finden, war halt schwer. Denn er hat in Gesprächen im Grunde genommen bei seinem Gesprächspartner immer seine Antworten eigentlich bereits vorausgesetzt. Also vereinfacht gesagt, warum soll ich jetzt da 5 Sätze zu sagen, wenn noch 3 Worte reichen und den Rest weiß mein Gegenüber doch. Weil er selber das so empfunden hat, genau, und damit eben das für ihn auch die absolute Wahrheit war. Aber das ist ja genau die Problematik, die Sie wahrscheinlich auch kennen, dass man einem jungen Menschen gegenüber sitzt, der die Antworten, die er eigentlich geben soll im schulischen Bereich oder auch im außerschulischen Bereich, für so selbstverständlich hält, dass er der Meinung ist, es reichen 3-4 Worte und dann ist so alles gesagt.
Ganz auch deutlich im Fach Deutsch und Mathematik. Also Mathematik ist auch hier oft so das Zeichen, da ist jemand, der anders denkt. häufig die Kinder, die das Ergebnis sofort hinschreiben und gar nicht in der Lage sind, zu verschriftlichen, was passiert. Ne? Was sind die einzelnen Schritte?
Was bei ihnen selbst passiert ist. Ne?
Genau, die oben auf das Ergebnis zu gelangen entstehen. Und das sind dann zum Teil je nach Persönlichkeit eben Herausforderungen, wie vermittle ich einem Kind, du brauchst das nicht jedes Mal tun, aber in der Prüfung wird es verlangt. Ne? Also es gibt ja bestimmte Anforderungen, gerade in Abschlussprüfungen, wo man, egal wie sehr man sich aus dem Fenster lehnt, nicht drumherum kommt, weil die sind gefordert. Und wie vermittle ich dem Kind, da müssen wir hin. Ich weiß, du kannst das. Du musst das zwischendurch einfach trotzdem mal machen, nicht jedes Mal. Aber wir müssen jetzt da dran. Ne? Und das ist eben oft durchaus eine Herausforderung, gerade dann in dem Fall für den Mathelehrer. Du als Mathelehrer hast da ja schon einige von den Kindern sitzen gehabt.
Ja, das ist wohl wahr. Also das sind viele Dinge eben aus der, ja mittlerweile aus der langjährigen Erfahrung, komme ich an Schüler ran oder in einem Fach wie Mathematik, immer wieder auch um Schülerinnen, weil nach wie vor Mathe und die Naturwissenschaften für Mädchen nicht sind. Das müssen ja Jungs machen und damit teilweise Mädchen zur Seite geschoben werden. Und wenn man dann probiert, die wieder mit reinzuholen, wenn sie einmal drin sind, ist gut. Aber der Weg dann wieder in eine solche Art, in ein solches Art von Denken reinzukommen, ist nicht immer einfach für diejenigen. Weil die haben ja jahrelang gelernt, okay, ich bin ein Mädchen, was ich jetzt zu sagen habe, interessiert mich ja nicht unbedingt.
Ihre Schule, nur um das einfach nochmal festzuhalten, kann man besuchen ab der ersten Klasse oder erst ab der fünften Klasse, Herr Steinborn?
Also die staatliche Anerkennung für solche Art von Privatschule ist grundsätzlich erst ab dem fünften Schuljahr möglich. Okay. Mhm. Wir haben aber jetzt schon seit, ich weiß es nicht genau, 6, 7 Jahren ungefähr, dass wir auch Grundschüler aufnehmen, aber nicht erste und zweite Schuljahr. Also wir sehen uns da nicht als die Schule oder Institution, die tatsächlich Schreiben, Lesen, Rechnen beibringt, was ja hauptsächlich im ersten und zweiten Schuljahr gemacht wird. Mhm. Und wenn dann eben schon Situationen für die Kinder auftreten, die es ihnen fast unmöglich macht, in der normalen Grundschule weiterzuarbeiten, um ihre Potenziale, die ja durchaus auch in dem Alter schon vorhanden sind, die werden nicht gefunden, wahrscheinlich werden sie auch nicht unbedingt gesucht. Und es gibt Schüler, die von sich aus das eben anbieten. Das sind so diese typischen später Gymnasiasten. Es gibt aber auch diejenigen, die schon im zweiten Schuljahr anfangen, sich zu langweilen, obwohl sie letztendlich im traditionellen Sinne keine Leistung bringen.
Und die es ja auch zum Teil gar nicht benennen können. Gerade in diesem kindlichen Alter ja gar nicht in der Lage sind zu beschreiben, warum laufen bestimmte Dinge so, wie sie jetzt gerade laufen. Ja. Warum hört ein Kind auf zu arbeiten, gegebenenfalls. Ne? Und da sind die wenigsten so reflektiert in dem Alter, zu sagen, ja, weil ich es kann oder weil es langweilig ist, das kommt mit der Zeit. Ne? Aber das ist eben gerade bei kleinen Schülern, je jünger die sind, noch mal umso schwieriger. Und dann kommt eben ja noch also Hochsensibilität. Wenn das in Kombination mit Hochbegabung auftritt, dann wird es ja richtig schwierig, da in irgendeiner Form hinterzusteigen und an das Kind heranzukommen und fokussiert zu halten, weil einfach ja 1000 Reize da sind, die so ein Kind oder Jugendlicher dann wahrnimmt und damit erstmal umgehen zu können und das für sich zu nutzen. Losgelöst jetzt auch von den schulischen Inhalten, das ist ja erstmal eine Herausforderung. Und gerade die Kleinen, die aus dem Kindergarten, wo jeder sich ja zurückziehen konnte oder das aussuchen konnte, wo man jetzt gerade Lust hatte, werden in ein System geschickt, wo sie eben keiner sagt, was sind wichtige Reize, auf was musst du achten, sondern das wird im Grunde verlangt. Da vorne steht jemand,
das wird vorausgesetzt, könnte man sagen, Frau Steinborn, oder?
Genau.
Das ist sozusagen ein Wissensvorsprung, den man als gesetzt auch beim Kind als gesetzt wahrnimmt. Ne?
Genau, dass das einzig Wichtige eben vorne vom Lehrer kommt. Genau. Das ja aber im Alltag, ne, wenn ich mir jetzt so ein kleines Kind vorstelle im Klassenzimmer, die Vögel, die auf dem Baum sitzen, die Natur ja mindestens genauso interessant und wichtig ist, wie das, was der Lehrer jetzt gerade zu dem Buchstaben A erzählt. Das wird in dem Moment ja überhaupt nicht gesehen.
Ne? Ich hab da eine Frage zu. Und zwar mehrere Fragen sogar. Also die eine Frage, die ich mir so stelle, ist, haben Sie da so besondere noch Zusatzprogramme oder Fächer oder irgendwas, wo das nochmal anders gewichtet wird? Und dann würde mich noch interessieren, würden Sie sagen, gibt es so ein gewisses Alter, an dem man feststellt, dass da so eine Veränderung stattfindet bei den Kindern? Also dass die das eher akzeptieren können oder annehmen können, weil die ja, so nehme ich an, mehr in einem ähnlichen Setting sich befinden. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, Mitschüler zu treffen, die ähnlich sind wie ich, ist ja da höher. Also darauf will ich hinaus.
Genau, also das erfolgt, das, was Sie jetzt gerade am Schluss gesagt haben, erfolgt in Arbeitsgemeinschaften zum Beispiel, wo über die eigene Altersgruppe hinaus Kontakte entstehen sollen über ein gemeinsames Hobby. Und da ist das in der Tat so, dass immer wieder Schüler, auch durchaus jüngere Schüler, das erste Mal andere Schüler kennenlernen, die über dieselben Dinge sprechen. Die haben häufig die Erfahrung gemacht, dass sie in ihrer Klasse nicht mehr unbedingt ernst genommen werden, weil sie sich mit Dingen beschäftigen, die nicht altersspezifisch sind. Und also wenn ich jetzt gerade ein Mädchen nehme, 13., 14. Lebensjahr, wo fast alle in der Schule über Mode, Schminken und so weiter sprechen und dann ist plötzlich jemand da, der spricht über die Klimakatastrophe und die Erfahrungen, die man vielleicht am Nordpol dazu gemacht hat. Schon hat das Thema, wo die beiden niemals zueinander finden werden. Ja. Und auf einmal merken sie, oh, das gibt ja auch noch andere, als die, die ich bisher kennengelernt habe, die sich genau mit solchen Dingen beschäftigen. Auf einer, könnte man vielleicht als Lehrer sagen, auf einer eher naiven Denkweise, die sich aber dann herausstellt, dass das alles andere als naiv ist. Die es eben in ihrer Naivität oder ihrem Alter versuchen anzusprechen, Schüler, deren Leistung im herkömmlichen Sinne so nicht anerkannt wird. Und plötzlich reden die über solche Dinge, die normalerweise vielleicht Erwachsene als Thema haben, ja, aber nun hat eben ein Kind dieses Thema. Und dann kommt dieses Treffen mit anderen und zum ersten Mal oft wirklich die Erkenntnis, ich bin ja nicht alleine auf der Welt.
Ja. Und zu der zweiten Frage, was es da für Methoden noch gibt, haben wir im Prinzip ganz verschiedene Arten, die wir verfolgen. Also es gibt ja diese gängigen Methoden, die wir teilweise nicht befürworten, wie beispielsweise ein Drehtürmodell, weil wir das Problem haben, wenn man dem Stoff vorgreift, dann verlagert man die Problematik ja auch nur nach hinten. Denn wenn man jetzt schon Stoff der nächstmöglichen Klasse macht, dann hat man in der nächstmöglichen Klasse auch das Problem. Die Abschlussprüfung ist ja auch aber zum Beispiel an ein Mindestalter geknüpft. Und ja, man verlagert die Problematik im Prinzip in unseren Augen nur. Was wir aber zum Beispiel machen, ist, dass wir haben eine Hochbegabtengruppe. Das heißt, aus verschiedensten Jahrgangsstufen kommen Schüler, werden die aus dem Unterricht geholt und dürfen sich dann über bestimmte Themen auseinandersetzen. Das ist geknüpft an bestimmte Auflagen zum Teil. Das heißt, wenn wir eben das Beispiel von meiner Schwester aufgreifen mit dem Rechenweg, dann muss ein Schüler den auch einmal zeigen, dass er den hinschreibt. Muss das nicht jedes Mal machen, aber wenn er sich an bestimmte Auflagen hält, die man halt einfach für die Abschlussprüfung erfüllen muss, dann darf er wöchentlich an diesen Treffen teilnehmen.
Also die Motivation, auch stupide Dinge zu leisten, auch wenn es in Deutsch um einen länger formulierten Text geht, beispielsweise, das ist Voraussetzung dann.
Interessant.
Und dann beispielsweise also dieses Enrichment zu verfolgen, in dem der Lehrer den Schülern anspruchsvolleres Material bereitstellt. Das kann beispielsweise mit so einem Junglehrer sein, dass er sagt, du gehst heute mal mit einem Junglehrer raus und machst ein paar anspruchsvollere Aufgaben oder eben die Klasse macht jetzt das, du darfst aber schon mal dich damit beschäftigen. Ja, dass die einfach weiter gefordert sind und dass dieser Langeweile-Moment gar nicht auftritt. Allerdings immer mit der Voraussetzung, zumindest einmal diese auch stupiden Sachen unter Beweis zu stellen, dass der Lehrer das zumindest einmal gesehen hat. Und ansonsten haben wir noch Förderpläne. Das heißt, dass ein Schüler, wo wir feststellen, dass er in bestimmten Fächern häufig schnell fertig ist oder sich langweilt oder uns das auch vielleicht auch von sich aus zurückmeldet, der wird mit einer Lehrerin gemeinsam so einen Plan aufstellen. Das muss gar nicht schulischer Natur sein. Das kann zum Beispiel auch sein, sich eine Programmiersprache beizubringen. Und dann würde er so ein Kärtchen bekommen, wenn er fertig ist im Unterricht vom Lehrer, kann ins Sekretariat gehen, sich da einen Laptop holen. Da ist dann sein Förderplan drauf. Das sind dann beispielsweise verschiedene Tutorial-Videos für eine Programmiersprache. Und der wird dann regelmäßig überprüft, ob er das auch wirklich in der Zeit, wo er draußen ist, macht. Und das wird aber mit dem Schüler gemeinsam abgesprochen, was er da macht. Also wir hatten mal welche, die haben sich diese Programmiersprachen beigebracht. Wir hatten eine Schülerin in der Oberstufe, da war schon immer klar, dass sie Tiermedizin studieren wollte. Sie hat sich dann die Bücher bestellt für Biologie, Chemie, Physik im Medizinstudium und hat sich die durchgelesen, wenn sie draußen war. Wir hatten einen Schüler, der hat ein Schülerstudium begonnen.
Genau, das sind eben auch Dinge, dass wir eben auch Möglichkeiten eröffnen, die kennen ja nicht zwangsläufig alle, dass es eben auch die Möglichkeit eines Schülerstudiums gibt, was man parallel beginnen kann. Für ganz junge Schüler, zum Teil schon in der 8., 9. Klasse, wo das noch nicht an Präsenz gekoppelt ist, sondern das rein über ein Fernstudium läuft. Und dann aber auch in der Oberstufe, wo es durchaus schon um Präsenzzeiten auch geht, wo man dann eben einen individuellen Schulplan erstellt, weil das eben die Kinder sind, die nicht zwangsläufig jede Leistungskursstunde mitmachen müssen, sondern eben auch wieder einsteigen, selbst wenn sie ein, zwei Stunden verpasst haben. Ne? Sie kriegen die Information, was ist gelaufen in der Zeit, das müssen sie ja wissen. Und das reicht in der Regel schon.
Okay, interessant.
Ja, und dazu kommt vielleicht dann noch, das ist jetzt keine bestimmte Methode oder kein bestimmtes Modell, aber natürlich gibt es auch das Modell des Überspringens. Und die Besonderheit da bei uns ist, dass vielleicht auch mal ein Schüler eine Klasse überspringt, der kein gutes Notenbild hat, der nicht überall einsteht, weil man vielleicht in einem Gespräch ja die Vermutung hat, dass er unterfordert ist. Und dann kann man das auch mal probieren. Er wird dann natürlich auch unterstützt, weil woher soll er das wissen, was er das eine Jahr, was er überspringt, wird dann vielleicht begleiten mit Materialien versorgt. Aber dass man auch individuell entscheidet und nicht nur aufgrund des Notenbildes, ob vielleicht ein Überspringen Sinn macht, sofern das denn auch von der sozialen Seite her passt.
Mhm. Okay, finde ich gut.
Mhm. Sie haben jetzt anlässlich der Corona-Pandemie auch die Gruppen nochmal verkleinert oder machen Sie Hybridunterricht oder ausschließlich online? Wie verfahren Sie da derzeit?
Also derzeit haben wir natürlich in jeder Klasse Präsenzunterricht. Wir haben allerdings eine Möglichkeit eröffnet, aufgrund auch der Situation, dass im Moment ja jegliche Krankheitssymptome, die auftreten, was in der Jahreszeit ja durchaus gerade bei den jüngeren Kindern einfach regelmäßig passiert, ein Forum geschaffen, sodass die Kinder, die eben, ob es ein Schnupfen ist, ob es wirklich eine Quarantäne ist durch ein Geschwisterkind oder ähnliches, weiterhin am Unterricht teilnehmen können. Sie werden online dazugeschaltet ins Klassenzimmer rein. Sodass unsere Lehrer im Moment zweigleisig fahren. Zum Teil haben sie die Präsenzschüler und zum Teil eben auch ein, zwei, gegebenenfalls drei Online-Schüler, die online den Unterricht verfolgen. Das entzerrt natürlich auch. Das ist auch der Vorteil für die Schüler, dass sie nicht aufgrund dieser schwierigen Situation jetzt reihenweise Stoff verpassen, was ich selber bei meinem Sohn mitbekomme. Da in der Grundschule ist das ja ganz schwierig, bis dann überhaupt ein Plan da ist, was aufgearbeitet werden kann, ist das Kind im Grunde schon wieder in der Schule. Und das sind eben die Punkte, wo wir sagen, das wollen wir einfach besser machen. Und mit diesem Modell funktioniert das aktuell ganz gut. Wir haben ja auch bereits beim ersten Lockdown, wo zunächst im Kreis Heinsberg die Schulen geschlossen haben. Wir sind in Mönchengladbach nicht weit weg, wo wir uns einfach Gedanken gemacht haben, das wird uns auch treffen und haben bereits an dem Dienstag vor Schulschließung einen Probe-Online-Tag gemacht, weil wir einfach ja auch gar nicht die Erfahrung hatten zu dem Zeitpunkt, wie läuft das, wenn man von heute auf morgen auf Online-Unterricht umstellt. Unsere Lehrer kennen sich natürlich mit dem System aus, nichtsdestotrotz brauchten wir so einen Tag, um einfach zu sehen, kommen die Schüler wirklich so, wie wir bis jetzt gearbeitet haben, damit klar, kommen unsere Lehrer damit klar. Und dieser Probetag hat super funktioniert, sodass wir dann im Grunde, als an dem Freitag klar war, die Schulen bleiben ab Montag geschlossen, wir nahtlos Online-Unterricht per Stundenplan anbieten konnten, was ja dann bis kurz vor den Sommerferien im Grunde lief, wo dann zunächst die Prüfungsklassen wieder zurück in die Schule kamen, also die Zehner und dann auch die Zwölfer, die dann im nächsten Jahr Abitur machen. Wo wir auch, da ging es ja noch um Mindestabstände, halbierte Klassen, wo wir dann auch, denn eine Teil war ein Tag im Online-Unterricht und den anderen Tag im Präsenzunterricht. Auch da hat das alles super funktioniert. Dann nach den Sommerferien sind wir ja ganz normal gestartet. Genau, aber immer eben bereit dazu, dass wir intervenieren müssen, weil es hätte uns ja auch treffen können, was einen Corona-Fall hier betrifft, wo man ja nicht weiß, in welchem Ausmaße trifft uns das dann wirklich. Das entscheidet letztendlich ja das Gesundheitsamt, weil wir sehr klein sind. Und eben dann, als die Zahlen wieder hochgingen, wo wir uns eben auch angepasst haben, weil bei uns natürlich auch noch die Besonderheit da ist, dass wir ein riesengroßes Einzugsgebiet haben. Wir haben Schüler, die zum Teil über anderthalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und Schulen sind ja gar nicht das Problem. Aber ich möchte nicht morgens zum Berufsverkehr im Bus oder Bahn sitzen, wo wir natürlich auch irgendwo drauf eingehen müssen. Ne? Und um unsere Schüler da auch nicht in einer Situation auszuliefern, die so nicht tragbar ist. Ne?
Aber zu Ihrer Frage gerade, ob wir Klassen auch geteilt haben, erübrigt sich, weil unsere Klassen sind ja ohnehin wesentlich kleiner. Also wir haben meinetwegen im Jahrgang 9 insgesamt 25 Schüler, aber die sind ja sowieso schon in 2 Klassen. Ja. Also so, dass wir E-Klassen haben mit 12, 13 Schülern, die eben ja noch immer kleiner sind, als wenn ich an der öffentlichen Schule eine Klasse tatsächlich teile.
Natürlich. Mhm. Okay. Ja. Würden Sie denn sagen, um jetzt mal bei dieser, ich sag mal, speziellen Klientel, Sie sprachen das ja eben an, hochbegabt oder hochsensibel, vielleicht auch der eine oder andere mit leicht autistischen Zügen. Ich weiß ja von Ihnen, Frau Steinborn, dass auch Kinder mit der Autismus-Spektrum-Störung, gemeinhin auch bekannt als Asperger-Autismus, an der HEBO beschult werden. Würden Sie denn sagen, die Kinder kommen ja, denke ich doch mal, in der Regel nicht ab Klasse 5 an die HEBO, sondern vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, zumindest die meisten Schüler, kann man das so sagen, wo ja im Prinzip ja die ersten problematischen Erfahrungen schon im Kontext Schule gemacht wurden, sodass sie da erst einmal einen Reset oder kann man sagen, ein Wiedereingliedern oder ein Hoffnung machen, hier bei uns wird es dir besser gehen, Konzept fahren oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also pauschal kann man nicht sagen, dass die alle später kommen, weil immer mehr Kinder auch im Grundschulbereich schon auffällig werden, was einfach die Rahmenbedingungen betrifft. Und es steht und fällt eben mit dem Grundschullehrer. Inwieweit er es erkennt, inwieweit er individuell darauf eingehen kann, inwieweit er sich dem Kind annimmt, ne, um dies zu fördern in seinen Stärken und Schwächen. Das ist das A und O. Und wir haben durchaus Schüler, die gerade im Grundschulbereich Glück hatten, weil da jemand war, der die Kinder an die Hand genommen hat und dementsprechend das System trotz dieser vielen Reize, trotz dieser strukturierten Situationen, die Kinder zurechtkamen, was ja im Grundschulbereich auch noch viel mehr im Fokus ist, ne? Dass es strukturiert ist, was dann, wenn ich jetzt an Gesamtschulen denke, zum Beispiel ja fast nahezu komplett wegbricht, aufgrund auch einfach der Größe. Mhm. Also die Kinder, die da das Glück hatten, die kriegen oft den Schock dann, wenn es an die weiterführende Schule geht und im Grunde dieses Behütete, dieses Strukturierte, dieses komm, ich nehme dich an die Hand, auf einmal wegbricht. Dann auch Kinder, die bereits im Grundschulalter zu uns kommen oder sich an uns wenden zumindest. Und dann die Sie gerade auch angesprochen haben, die im Grunde jahrelang schon kompletten Kräfte zusammennehmen mussten, um das den Alltag auszuhalten, die auch in der Regel nie ihre Leistung in dem Maße abrufen konnten, weil die hauptsächliche Konzentration eben auf, wie überstehe ich den Schultag, gelenkt worden. Die Kinder tun sich generell ja schwer mit Veränderungen und dementsprechend ist auch, wenn die Situation ganz schlecht war, trotzdem auch ein Wechsel, selbst wenn da ihnen vom Paradies erzählt wird, trotzdem schwierig. Und ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung gegebenenfalls lieber in der Hölle verharrt, weil ich kenne ja die Hölle und hier kann ich mit umgehen, auch wenn es nicht schön ist.
Ja, da kommt ja als Psychologe nochmal ins Spiel. Ne? Ich meine, das ist ja so etwas, diese erlernten, auch fatalen Verhaltensmuster, auch wenn sie mir nicht gut tun, sie sind immer noch besser, oder?
Als klar, das Vertraute ist so immer einfacher, weil da weiß ich zumindest, was ich habe. Es geht ja auch um Sicherheit und Kontrolle. Und wenn ich dann irgendwie in einem Bereich soll, den ich gar nicht kenne, weiß ich nicht, ob der besser ist. Wenn andere das für mich sehen, sehe ich das ja noch lange noch nicht so. Naja, das ist tatsächlich, also zumindest in meinem Bereich dann, der Schwerpunkt. Ja.
Genau, also oft ist es so, dass die Kinder eben geschubst werden. Ne? Ob es jetzt durch das Jugendamt ist, was eventuell unterstützend im Rücken ist, ob es durch die Eltern ist, ob es durch einen Therapeuten ist, der da ist, sodass man im Kind im Grunde in dem Moment durchaus mal anschubsen muss. Auch wenn wir Gespräche hier haben, wo man merkt, das Kind will das eigentlich gar nicht, ist aber trotzdem, weil viele ja absolut regelbewusst sind, am nächsten Tag natürlich da. Und es reicht oft 1-2 Stunden, dass sie merken, Schule kann auch anders laufen. Ne? Allein die Rahmenbedingungen, damit fängt es ja schon an. Dass nicht 30 Leute in der Klasse sind, sondern zum Teil eben 6 bis 7. Dass der Lautstärkepegel schon ein ganz anderer ist. Ne? Das ist ja oft so ein Riesenproblem, dass viele Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung sehr hellhörig sind. Ne? Gerüche spielen eine große Rolle. Ne? All das sind ja Situationen, die kennen wir. Auch was die Strukturen betrifft. Wir arbeiten mit ganz klaren Vorgaben, kaum Raumwechsel. Wenn es mal einen Raumwechsel gibt für zum Beispiel Physik, Chemie, ist trotzdem Treffpunkt immer der Klassenraum. Also solche Verbindlichkeiten, die einfach den Alltag enorm erleichtern.
Ja, so Sicherheit geben. Ne?
Sicherheit geben, feste Ansprechpartner in Form auch meiner Person mit sehr wenig Unterricht, wo ein Kind bei uns weiß, ich kann im Unterricht aufstehen und zur Frau Steinborn gehen, auch wenn es nur der verloren gegangene Radiergummi ist. Ne? Das kennen Sie bestimmt auch. Ein Kind fängt nicht an zu schreiben, kriegt es vielleicht gar nicht benannt, aber es liegt daran, weil der Radiergummi nicht da ist. Und wenn man sich vertut bei dem, was man aufschreibt, kann man es dann nicht wieder wegradieren. Und das führt dazu, dann fange ich erst gar nicht an. Ne? Also mit diesen kleinen Situationen das ernst nehmen und da jemanden als Ansprechpartner bieten, sodass ein Kind sofort merkt, okay, mir wird geholfen und dann kann es weitergehen. Oder gegebenenfalls eben Alternativen aufzeigen. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Steine aus dem Weg räumen oder bestimmte Schwierigkeiten wegnehmen, sondern dann zu vermitteln, was kannst du tun in so einer Situation. Ne?
Ja, sozusagen lösungsorientiert. Letztlich Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen, indem einfach die Rahmenbedingungen so sind, dass das Kind das dann eben alleine veranlassen kann, ohne dass das Befremden auslöst. Ne?
Genau. Ich glaube, ich fände wirklich nochmal eine Frage, also dahingehend nochmal hier zu sensibilisieren und zu beantworten, auch für die Hörer, so mit welchem Bewusstsein die Schüler kommen. Ne? Also ich glaube, jetzt wenn einer sehr naiv jetzt an den Podcast geht, denkt er wahrscheinlich jetzt, dass alle zu ihnen kommen und sagen, ich bin voll schlau und will hier voll jetzt das Angebot haben hier, gib mal. Ne? Aber ich glaube, dass es, wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, eher das Gegenteil der Fall ist, ne? Dass die denken, ich bin irgendwie anders oder, also anders im Sinne von eher negativ, so ich bin ein Problem oder jetzt werde ich hier noch irgendwie anders beschult oder besonders oder so. Ich glaube, die haben eher ein negatives Bild von sich. Kann man das so sagen oder ist es zu markierend, zu negativ?
Nee, das trifft schon zu. Ein ganz prägnantes Beispiel bei uns ist ein Junge, der hat dieses Jahr bei uns das Abitur gemacht. Der kam zu uns nach 3 Gymnasien, die er hinter sich hatte. Die Mutter war selber Lehrerin. Er kam in der, ich glaube, 8. oder 9. Klasse war das, zu uns und saß hier wirklich total aufgelöst. Die Mutter hatte angerufen, hat gesagt, du brauchst so schnell wie möglich einen Termin. Gar kein Selbstbewusstsein mehr. Junge war hochbegabt und die Mutter ist hochbegabt, genau, hat im Prinzip keine Erklärung dafür gehabt. Und Das Gespräch verlief relativ normal und man hat gemerkt, dem Jungen ist sein gesamtes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein verloren gegangen. Und da war auch gar nicht mehr die Rede von einem Abitur, sondern überhaupt von irgendeinem Schulabschluss. Und er hat dann hier angefangen. Und in dem Moment hat uns auch der Schulleiter der letzten Schule angerufen, was ganz untypisch ist. Und dann dachten wir, okay, jetzt kommen vielleicht noch ein paar interessante Infos, aber nur mit dem Hinweis, wir sollten vorsichtig sein, was wir uns da ins Boot holen. Und wollte also quasi diesem Jungen noch Steine in den Weg legen. Auf jeden Fall ist dieser Schüler vom ersten Schultag hier an nie auffällig gewesen, kam super gut mit seinen Klassenkameraden klar, war Klassensprecher. Das war im Übrigen auch einer derjenigen, die dann es mal mit dem Schülerstudium versucht haben, aber er hat es dann nicht durchgezogen, weil er sagte, er nutzt seine Freizeit dann lieber anders und im Unterricht. Also er wollte auch nie eine Klasse überspringen, weil er sagte, dann muss ich ja mehr tun als jetzt. Und
ich finde das gerade ganz angenehm, Herr Steinmann, dass Sie das erwähnen. Ne? Also um das einfach noch einmal, wie gesagt, ich wiederhole es ja, glaube ich, des Öfteren. Es sind eben in der Regel nicht unbedingt die Wunderkinder, ne, von denen wir hier reden, wenn wir eben das Stichwort hochbegabt, hochsensibel im Schilde führen. Ne. Es sind eben Kinder, Ihre Schwester sagte es gerade auch und ich möchte einfach auch nur noch mal für die Hörer verdeutlichen, dass es hier nicht um ein Elite-Problem geht und dass ich Sie und Ihre Schule mal gar nicht wahrnehme als jetzt eine Art der Elite-Einrichtung, wo man hier Wunderkinder zum Abschluss begleitet bzw. coacht und aus Ihrer Institution kommen alles jetzt nur Nobelpreisträger oder künftige Nobelpreisträger oder sonstige, Manager oder Ärzte, Rechtsanwälte. Wie würden Sie sagen, Sie haben das eben mal genannt, diesen Hebuck-Geist, der ja eben unter anderem sich auch als sehr gut erweist für Andersdenkende, Anderstickende.
Also
wie würden Sie den beschreiben?
Also die Grundlage ist einmal, dass für uns die Persönlichkeit immer Priorität hat. Ne? Schule ist wichtig, ja, aber ist nicht das Wichtigste. Das ist, denke ich, erstmal ein Feedback auch für Eltern, die jahrelang gegebenenfalls das Gegenteil erlebt haben, weil der Druck, den Schule zum Teil auf Kinder, auf Eltern, das war jetzt gerade im G8-System nochmal massiver, weitergibt, das muss mir egal wie und das und das und das und das und wenn nicht hier, dann sie zu Hause und wenn das nicht klappt, dann Wiederholung, ne? Also wo man im Grunde keinen Raum hat dafür, auch mal andere Dinge zu machen. Ne? Und keiner mal hinterfragt, gehe ich jetzt nochmal zu Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung zurück, keiner hinterfragt, wie viel Energie das Kind kostet, jeden Tag dorthin zu gehen und den Alltag zu meistern und trotzdem auch Leistungen abzuliefern. Nicht die besten, aber so weit, dass es zumindest funktioniert. Und das wird gar nicht gesehen. Und das ist eben was, wo wir sagen, es geht darum, dass ein Kind sich wohlfühlt, dass ein Kind angekommen ist, dass auch mal Raum da ist, über bestimmte Interessen zu sprechen. Gerade die Kinder, die ja eher abgeschottet leben, ne, oder sich mit ihren Spezialthemen beschäftigen, ja. Und nicht sozialisiert sind, dass die wirklich mal wieder Vertrauen auch ausschöpfen, auch gerade zur Schule, wo ja die meisten Negativerfahrungen gelaufen sind. Weil das ist ja die Grundlage, damit überhaupt auch Leistung abgerufen werden kann.
Und man merkt das häufig, Sie hatten vorhin gefragt, mit Asperger-Autisten. Dann sitzen meinetwegen Eltern mit einem Kind hier und Diagnose ist Asperger, zeigen eventuell Zeugnisse, wo nur 5 und 6 drauf sind. Und dann fragt auf einmal jemand, langweilst du dich eigentlich in Mathematik? Auf dem Zeugnis steht eine 6. Das ist mit Sicherheit noch nie als Frage gestellt worden. Und plötzlich überlegt so ein Kind und sagt, ja, ruhig. Und dann ist man plötzlich in einem ganz anderen Gespräch, was weder die Eltern, die das oft vermutet haben, weil es irgendwann vielleicht tatsächlich mal so war, da haben Dinge geblüht, die sind aber alle verwelkt. Und auf einmal fragt dann jemand, genau.
Und ich glaube, Sie haben ja gerade nach dem Hebo-Geist gefragt. Ich glaube, ganz entscheidend ist dabei einfach mal von Seiten der Lehrer einfach jedem Kind eine gewisse Akzeptanz entgegenzubringen. So besonders manche Sachen auch sein mögen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr immer nur um die Methoden, sondern wenn ein Kind eine Besonderheit hat, das einfach zu akzeptieren und nicht in Frage zu stellen, aber vielleicht zu hinterfragen, warum ist das so? Also ich habe auch selber persönlich sehr lange gebraucht, diese Denkweise, bleiben wir nochmal beim Beispiel von autistischen Kindern, zu verstehen, habe ich auch bis heute nicht verstanden. Wichtig ist nur, dass ich weiß, okay, die denken einfach anders. Wenn man denen ein Wimmelbild zeigt von einem Zirkus, dann wird jemand, der eher normal denkt, in Anführungsstrichen, oder dem Durchschnitt angepasst denkt, wird sagen, okay, das ist ein Zirkus, eine Manege und da sind ein paar Tiere und ein paar Zuschauer. Ein autistisches Kind wird dann sagen, da hinten steht jemand mit einem rosanen Schal, der hat noch einen Popcorn in der Hand und beschreibt ganz andere Details. Und einfach offen zu sein dafür, dass ein Kind auch im Unterricht, wenn es um das Thema Ökologie geht, eine ganz andere Frage stellt, die überhaupt nicht zum Thema passt, aber den dann nicht runterzumachen mit dem Satz, das passt jetzt nicht zum Thema, sondern zu hinterfragen, wie kommst du jetzt gerade da drauf? Irgendeine Assoziation muss es ja geben.
Ja, aber das finde ich gerade ganz wichtig, dass Sie das so ansprechen und dann direkt nochmal referring zu Ihren Kollegen, zu Ihrem Lehrerkollegium, was Sie haben. Wie viel Lehrkräfte haben Sie insgesamt?
Das sind circa 25 jetzt ganz normale Fachlehrer und dann nochmal gut 15 dieser Junglehrer.
Ja, so, okay. Also sagen wir mal mit Ihnen zusammen so gut Mitte 30 Menschen. Was sind das für Pädagogen? Darf ich einfach mal neugierige halber fragen, die, ich denke ja aus Überzeugung, kann man sagen, genauso wie Ihr Vater seinerzeit, Ihre Berufung in der Hebo finden?
Genau, also da gibt es natürlich auch welche, die sich dann ganz bewusst gegen das öffentliche System entschieden haben. Ich denke da beispielsweise an eine Kollegin, die war mit uns auch gemeinsam Junglehrerin, ist dann ins Referendariat gegangen und was sie ja nicht hier machen kann, also das darf sie hier nicht machen, und ist dann also ins Referendariat an eine öffentliche Schule gegangen und musste sich dann im Nachhinein entscheiden, ob sie eine Planstelle antritt mit Verbeamtung und all den Vorzügen einer Verbeamtung.
Genau, darf man ja nicht vergessen, ne?
Genau. Genau, ja, definitiv. Und hat sich dann dagegen entschieden, weil sie sagt, ihr ist das wichtig, dass sie auch die Schüler viel näher mitbekommt und eben auch das selber als Erfolgserlebnis sieht und daraus ihre Motivation schöpft, dass sie einen Schüler, der überall vielleicht abgeschrieben war, dann zum Abschluss bringt. Und dazu kommt, dass ja durch diese externen Prüfungen sitzen Schüler und Lehrer hier mehr in einem Boot, als das vielleicht im Regelsystem der Fall ist, weil den Lehrern ist es mindestens genauso wichtig, dass die Schüler ihren Abschluss bekommen, weil das ja letzten Endes sorgt dafür, dass wir auch neue Schüler bekommen. Denn wenn die alle durchfallen würden, dann hätten wir ja auch keine Schüler mehr. Und das zeigt dann den Schülern, dass der Lehrer da auch wirklich hinterhängt und bringt dann nach seinem Abschluss den Lehrern auch eine riesen Dankbarkeit entgegen. Und da sagte sie, dass ihr das extrem wichtig ist, diese Nähe zu den Schülern und aber auch die Freiheit im Unterricht, dass sie... was natürlich so eine kleine Klasse auch viel mehr ermöglicht. Aber dass sie auch sagt, sie kann da die Prioritäten da setzen, wo sie das möchte und einfach mehr Freiheit in ihrem Tun und Handeln hat.
Also wir haben ein sehr buntes Kollegium. Ne? Ich denke, das ist auch wichtig, dass das so die Realität ein bisschen widerspiegelt. Ne? Weil auch unsere Schüler müssen vorbereitet werden auf das weitere Leben, wo es immer auch Personen gibt, mit dem einen komme ich besser klar, mit dem anderen nicht. Der eine ist lauter, der andere ist leiser. Auch das spiegelt unser Kollegium wider. Aber wie gesagt, alle Kollegen haben den Willen, den Kinder zu unterstützen und weiterzubringen in ihren Möglichkeiten. Ne? Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen ist es weniger, bei dem anderen, der braucht mehr Unterstützung. Die Prioritäten liegen überall anders, aber Freiheit zum einen, das auch umsetzen zu können, weil im Regelsystem, selbst wenn ich mich mal mit einem Schüler unterhalten möchte, ne, weil das ist ja ganz wichtig, dass, wenn ich einen Schüler nur im Unterricht erlebe, weiß ich nichts über seine Persönlichkeit. Gerade die stillen Schüler könnte ich nichts zu sagen, sondern diese persönliche Ebene, sich auch mal auszutauschen, sich die Zeit zu nehmen, ja, wir setzen uns mal hin, die ist gar nicht da. Selbst wenn ich eine Freistunde habe, wird die als Vertretungsstunde wahrscheinlich wieder zugemacht. Und aufgrund auch der Größe der Klasse, ne, das darf man ja einfach auch nicht vernachlässigen, immer mehr Störungsbilder existieren. Ne? In jeder Klasse, ob es an Regelschule ist, ob es bei uns ist, gibt es immer mehr auffällige Kinder mit ihren Besonderheiten in allen Arten, die aber auf irgendeine Art und Weise Unterstützung brauchen. Und dem kann ich als Lehrer ja gar nicht mehr gerecht werden. Dann kann ich mir vielleicht ein, zwei rauspicken, die ich ein bisschen mehr unterstütze, aber dann fallen vielleicht drei, vier hinten über. Und oft ist es ja so, dass genau die Kinder, die ruhig sind, introvertiert sind, was ja die meisten Autisten bis zu einem gewissen Grad, bis sie es nicht mehr aushalten, sind, genauso aber eben ja auch die hochbegabten Underachiever, weil sie eben nicht permanent den Finger oben haben. Auch das sind die ruhigen und die fallen absolut durchs Raster.
Und das ist es. Und das hat Ihr Vater ja gerade wunderbarerweise benannt, ne? Indem er gesagt hat, ich kommentiere dann beispielsweise, ne, so eine 5 oder so eine 6 in ne, dem Fach Mathematik mit der Frage, kann das sein, weil ihr langweilig ist? Ne? Das heißt, an der Stelle paradox, ne? Scheinbar paradoxe Fragen, die dann aber ganz klar der Lösung dienen. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Mhm.
Ja, sehr. Also zum Beispiel, vielleicht noch eine Ergänzung, zum Beispiel viele ADHS-Kinder haben auch eine überdurchschnittliche Begabung. Das sind aber die, die durchaus ja auffallen. Die werden zum Teil unterstützt oder man hat sofort eine Handhabung, da gibt es Ritalin, da gibt es das, um diese Negativeinflüsse in irgendeiner Form zu bündeln. Und dann können die meisten, in der Regel, wenn das Medikament anschlägt, gut verträglich ist, können auch die Kinder ihr Potenzial ausschöpfen und können super Leistungen bringen. Also das erleben wir ja hier. Bei einem autistischen Kind oder bei einem hochbegabten Underachiever oder Hochsensibilität habe ich nicht sofort ein Hilfsmittel, das ich verabreichen kann und dann funktioniert es. Sondern da muss ich einfach ganz anders rangehen. Und das ist eben nochmal ein Punkt, dass eben leider da viele Kinder untergehen.
Das wird halt gerade bei die Auffälligkeiten von ADHS-Kindern sind ja häufig identisch mit den Auffälligkeiten sich langweilender Schüler. Und dass also die Urproblematik gar nicht ADHS ist, wie oft diagnostiziert wird, sondern im Grunde genommen eine Hochbegabung oder eine deutlich überdurchschnittliche Begabung. Und daraus resultiert dann die Unruhe, unkonzentriert sein. Das sind dann häufig auch Kinder, die überhaupt gar keine Medikamente brauchen, häufig ja auch schon mal ausprobiert und es war keine Wirkung oder eine gegenteilige Wirkung. Und dann wissen oft Psychologen, Lehrer sowieso nicht, ja, was mache ich denn jetzt mit so einem Kind?
Ja. Also das Wort Diagnose ist ja auch nochmal eben ein ganz wichtiges, weil wir haben ganz viele, Sie als Psychologe wissen das ja, Störungsbilder, die rein über Anamnesebögen, ne, letztendlich diagnostiziert werden. Wir haben einen Schüler gehabt, das ist, glaube ich, 4 Jahre her. Die Eltern wollten nicht wahrhaben, weil die nicht wollten, dass ihr Kind einen Stempel bekommt, dass das ein autistisches Kind ist. Also wahrscheinlich ein Asperger-Autist. Dementsprechend haben sie damals bei diesem Anamnesebogen einfach fehlerhaft angekreuzt, muss man so sagen. Wir als Schule haben den ausgefüllt. Er war auch ja dann beim Psychologen, wo er an der Schwelle war. Reichte aber nicht für die Diagnose. Wir wussten aber, dieser Junge braucht zum Beispiel einfach eine Zeitverlängerung in der Abschlussprüfung. Das ist aber ja nur möglich im Grunde mit einer ganz klaren Diagnose. So, da haben wir alles auf eine Karte gesetzt und haben einen Antrag gestellt mit diesem Schwellenwert und einer durch uns formulierten Erklärung. Letztendlich ist dem stattgegeben worden. Aber das ist eben ja auch nochmal was. Hochsensibilität, wie soll ich das diagnostizieren? Ne? Also, das ist
ja
halt das.
Da vermischt sich ja vieles, Frau Steinmann, da werden Sie mir ja recht geben. Ne? Man könnte ja sagen, dass manche hochbegabte Underachiever ja durchaus, ne, insbesondere wenn sie hochsensitiv sind, ähnliche Facetten aufweisen, ne, wie manche, ich sag mal jetzt, schwellenautistische Kinder. Ja. Ne? Genau, das geht in so eine Grauzone, in so einen Grenzbereich. Das ist in Teilweise, ja, ich glaube, trotz besten Wissens und Gewissens dann einfach schwierig auseinander zu dividieren. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch Mutter. Ich kann das gut verstehen, dass Eltern in Teilen vor der Diagnose Autismus natürlich zurückschrecken. Ne? Weil das muss man ja einfach auch mal benennen. Ne? Es ist eine Behinderung. Ne? Das ist richtig. Und soviel ich weiß, wenn das einmal diagnostiziert ist, kann man das ja auch nicht so ohne weiteres wieder aufheben.
Ja, nur das Schlimme ist ja, dass das System so gemacht ist, dass eben den Kindern nur die Unterstützung zukommen kann, wenn da irgendwas ist. Und das verleitet ja auch dazu, dass Eltern viel schneller auch den Weg zum Psychologen suchen bei einem Kind, was vielleicht überhaupt geringfügig auffällig ist, ne, was vielleicht gar nicht in irgendeiner Form eine Unterstützung bedarf, weil es das eigentlich selber meistert, aber man relativ schnell, und das eben leider auch durch viele Schulen, das muss man einfach so sagen, weggeschickt wird, delegiert wird, da ist irgendwas nicht richtig, lassen Sie das mal überprüfen. Mhm. Ne, und das macht es eben doppelt schwierig. Ne? Auf der einen Seite hilft so eine Diagnose bei den Möglichkeiten, die man dann der Unterstützung hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich, es ist eine Art von Stempel, ne, den man auch dann nicht mehr los wird. Was aber gerade, wenn ich jetzt als Lehrerin spreche und rein Schule betrachte, ja an keiner Stelle thematisiert wird. Ne? Es ist auf dem Papier da, ja. Das muss ja gar nicht in der Klasse thematisiert werden. Ne? Das muss man halt, denke ich, individuell entscheiden. Zum einen, wie möchte der Schüler das? Wie auffällig ist der Schüler, ne, in seiner Symptomatik? Also ist das jetzt einer, der wirklich dann so da sitzt, wo man vielleicht einfach der Klasse was zu erklären muss, damit die das einsortieren können? Oder ist das einer, der einfach ruhig da sitzt und gar nichts macht? Ne? Das sind ja alles die Punkte, die dazukommen. Und bei Schule hilft es einfach. Es hilft, wenn ich eine Diagnose habe oder zumindest ein Pack an habe, um dann wirklich die Möglichkeiten auch eines Nachteilsausgleiches, wenn es jetzt wirklich rein um Abschlussprüfung geht, zu gewährleisten. Wir gerade hier sind da ja freier und wir können auch, ohne dass eine Diagnose da ist, an vielen Schrauben stellen und einfach ausprobieren, was hilft denn, losgelöst davon, was es für eine Diagnose ist. An Regelschule aber nicht.
Richtig, bin ich voll bei Ihnen, ja, definitiv. Und ich finde, Sie haben das super gut jetzt auch sensibilisiert, wo das Problem ist zwischen der Symptomwertigkeit, der Stigmatisierung durch die Diagnosen und gleichzeitig natürlich auch mit dem, welche Befürchtungen die Eltern haben. Und aber auch, das haben wir auch angeschnitten, möchte ich nur betonen, inwieweit es auch zu Fehlinterpretationen kommt. Auch von Seiten von Psychologen, die dann eventuell keine Ahnung haben oder zu schnell, das erlebe ich immer wieder, ne, zu schnell halt die Diagnose ADHS geben, aber das liegt da gar nicht vor. Ne, also meine Erfahrung war immer so, dass durchschnittlich von 10 Kindern nur, also 9, eine Fehldiagnose hatten. Ne? Also es gibt es das Phänomen, also habe ich schon erlebt, aber bei den Fällen, die mir untergekommen sind, waren die tatsächlich nicht ADHS betroffen, weil ein wichtiges Kriterium ist ja, dass man in zwei unterschiedlichen Settings die Auffälligkeit hat. Und bei denen war halt immer das, dass es nur im einen Setting war. Und dann war es halt, ist es kein ADHS. Ne? Und dann frage ich mich immer, wie kann man da so eine Diagnose stellen? Ne? Aber oder der Hintergrund halt die Hochsensitivität, Hochbegabung. Oder, was wir jetzt nicht besprochen haben, ich denke, da machen wir auch nochmal eine Extra-Folge dann für, wenn auch das Thema Trauma ist. Also wenn die Sensitivierung auch noch durch überforderte, belastete Elternsituationen kommt und das Kind dann Symptomträger dadurch wird und die Symptomatik sich dadurch halt dann auch noch...
Da war ich vor... Ich glaube, 5 Jahren war das. Wir hatten eine Schülerin, Pflegekind, bereits massive traumatische Erfahrungen im Säuglingalter, wurde über einen Vorsprung gehalten als Druckmittel, als Säugling. Und damals die behandelnde Therapeutin hat mir das super bildlich dargestellt. Also es geht um diese Kurve, ne, der Konzentrationsspanne und der Aktivität im Grunde, ne? Dass die in der Regel immer so dazwischen ist. Dass bei Kindern, die aber frühkindliche traumatische Erlebnisse beispielsweise erlebt haben, ist diese Kurve verschoben. Auch wenn die keine Muttermilch bekommen haben, ist immer übererregt. Und dass sich diese Kurve im Grunde ja verschiebt nach oben. Dass diese Kinder, wenn die ruhig sind, trotzdem am oberen Limit dieser Erregungskurve agieren, was den Normalwert betrifft. Ne? Dass die Kinder können einfach gar nicht mehr runterfahren, so wie wir das können. Ne? Und das ist natürlich was, wenn man Und das hat ja auch nichts mit Medikation zu tun. Das kann ich auch nicht mit einer Medikation in den Griff bekommen, sondern die Kinder müssen lernen, damit umzugehen und müssen für sich lernen, was kann ich machen in dem Fall, wenn ich jetzt wirklich mich zusätzlich noch errege? Wie kann ich damit umgehen, um trotzdem fokussiert zu bleiben? Und das fand ich schon damals unglaublich spannend und ja, aber auf der anderen Seite auch erschütternd, muss ich sagen, da vor was für eine Herausforderung Kinder oder Jugendliche dann, in der Regel kommt das ja dann im späten Kindesalter, Jugendalter erst richtig zum Vorschein, wenn die klar haben, ich werde niemals ein normales Leben führen können. Ne? Und bei all den Mitteln oder Möglichkeiten, die ich habe, bei aller Therapie, die ich mache, um das Trauma psychisch in den Griff zu bekommen, ist diese körperliche Barriere ja trotzdem da.
Ja, bin ich vorbei. Ne? Ich glaube auch, dass das Thema Trauma ist ja eh noch ein sehr, sehr junges Feld. Ne? Das heißt also, wenn man das, ich meine, es gibt es ja schon ewig, aber die Zusammenhänge, Ursache, Wirkung und so, die sind noch relativ, so sind wir sehr noch im Nebelbereich. Ich glaube, dass auch in den nächsten Jahrzehnten sich immer mehr abzeichnet, inwieweit halt Trauma tatsächlich wie so sich in den verschiedenen Diagnosen sowieso durchschleicht und durchschlängelt. Und worauf ich hinaus will, ist, alleine, so wie Sie das auch schildern, ne, wenn Sie diese Differenziertheit auch haben, die Sensibilisierung von Ihrer Seite jetzt her, sowas wahrzunehmen und mit einzubeziehen und zu sehen, finde ich, ist das die halbe Miete. Also das ist sogar viel, viel mehr wert, muss ich sagen, als wenn man, nicht sensible Lehrer oder Pädagogen hat. Ja. Und dann die zu einem Therapeuten geschickt werden, so nach dem Motto Reparaturauftrag, mach mal bitte wieder heile, der aber da gar keinen Blick für hat. Also der gar nicht so den Blick sieht. Und zack, ist er wieder vielleicht dann wieder bei dem Thema ADHS oder, und dann haben wir das, da gibt es halt hier nicht die Lösung. Also man kommt nicht weiter. So, und dann läuft man. Und dann kommt auch das Phänomen, was ja in unserer Gesellschaft eh drinne verankert ist, dass Trauma nicht heilbar ist. Ne, und das ist ein absoluter Irrtum. Ne? Das braucht erstmal überhaupt das Erkennen und dann das angemessene, adäquate Begleitung. Also ich lehne mich deswegen so weit aus dem Fenster, weil ich Traumatherapeut bin. Deswegen kann ich jetzt so sehr ins Detail gehen, wie man wahrscheinlich unschwer feststellt. Wir kommen wieder zurück.
Kurze Werbung in Eigenregie.
Ja, aber also es ist ja auch so, dass Autismus ist de facto auch nicht heilbar, aber ja, ich kann lernen, damit zu leben.
Ja, ne? Genau, das stimmt. Auf jeden Fall.
Das ist ja so, auch Hochbegabung ist nicht heilbar.
Nein, ich sage immer gerne, es ist Teil der Person. Ne? Es geht ja nicht davon weg, und das ist ja etwas darüber, Sie erinnern sich, haben wir es ja schon öfter unterhalten, es geht auch nicht davon weg, indem ich es nicht lebe. Ne? Genau. Sondern dann sucht es sich wilde, krude, andere Wege, wie ich immer gerne sage. Insofern, wie würden Sie Ihre Schülerschaft, ich sag mal so, beschreiben? Wir haben ja gerade gesagt, Sie stellen ja im Prinzip Begabte, Hochsensible nicht raus. Ne? Das heißt, es gibt ja nicht das Stigma Anderschlau an der Hebo. Ne? Also das Stigma, sondern ich erlebe das Anderschlau doch an der Hebo als eine Möglichkeit, so, ne, dass das auf mich zutrifft. Aber es gibt auch ganz viele andere dort, die ebenfalls dort ihre Berechtigung haben, da zu sein und sich dort gut fühlen, wohlfühlen. Und wie würden Sie sagen, die Kinder empfinden sich als Teil einer besonderen Community oder wie sind Ihre Worte dafür?
Nee, im Prinzip nicht, denn wir haben jetzt ja nur die ganze Zeit über einen Teil der Schülerschaft gesprochen mit einer speziellen Besonderheit. Im Prinzip, meine Schwester hat eben gesagt, dass unser Kollegium sehr bunt ist, und so bunt ist auch unsere Schülerschaft. Da haben wir beispielsweise Schüler mit einer bestimmten Diagnose. Wir haben Schüler, wo beide Eltern beispielsweise gesagt haben, wir können diesen ganzen Auftrag der Schule im Privaten nicht mehr nachkommen, weil sie beide beruflich eingespannt sind, und wir möchten die Verantwortung Schule in der Schule lassen. Das heißt, wir können nachmittags nicht die Hausaufgaben machen, wir können nicht für Klassenarbeiten lernen, das soll alles in der Schule passieren. Wir haben Schüler, die dem G8-System aus dem Weg gehen wollten. Also im Prinzip eine wirklich sehr bunte Mischung. Ein Großteil, kann man sagen, ist irgendwo im Regelsystem durchs Raster gefallen, aber das sind bei weitem nicht alle. Und sehr heterogene Klassen. Wir haben die Schüler, die das Ziel haben, Medizin zu studieren. Genauso haben wir die Schüler, die um den mittleren Schulabschluss kämpfen werden. Ganz entscheidend dabei ist, dass wir das nicht nach Leistungen differenzieren innerhalb der Klassen, sondern also wir haben zwar haben auch mehrzügige Jahrgänge, aber da wird das eher dann nach der Persönlichkeit eingeteilt und die erste Differenzierung findet, wenn überhaupt, im zweiten Halbjahr der Klasse 10 statt, also sprich ein halbes Jahr, bevor es auf die erste Abschlussprüfung zugeht, weil man dann dieses letzte Halbjahr nutzt, um wirklich gezielt auf den jeweiligen Schulabschluss hinzuarbeiten. Ansonsten sehr heterogen, aber das zeigt sich im Prinzip nicht.
Mhm. Außerdem denke ich, das, was für einen Hochbegabten wichtig und richtig ist, ist für alle anderen ebenfalls gut.
Unbedingt, ja, genau.
Es wird sonst leider andersrum gesehen, dann funktioniert so ein System nicht mehr. Aber wenn ich diese Grundstruktur nehme, den Tagesablauf, feste Bezugspersonen, dann ist das für alle Schüler gut, egal was für eine Diagnostik dahinter steht.
Unbedingt, ja.
Eigentlich wundern, wie ein gutes Schlusswort schon. Ich will nicht zu sehr drängen, genau. Aber ich gucke auf den Wecker gerade. So.
Alles gut.
Ja, super. Mhm.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und weitere Einzelheiten, denke ich, darf man, weiß ich nicht. Ich meine, wir sprechen in Zeiten von Corona-Pandemie vermutlich, dass Sie jetzt im November keinen Tag der offenen Tür haben werden. Ne? Gehe ich von aus, ne? Dass man sich ja jetzt wahrscheinlich bei Ihnen nicht vor Ort und live und in Farbe einen Eindruck von Ihrer Schule machen kann. Wenn jetzt zum Beispiel Schulhörer sagen würden, wir würden gerne weitere Details wissen wollen oder wann kann man sich die Schule mal anschauen.
Also den haben wir sind beim Tag der offenen Tür genauso wie individuell wie mit den Schülern. Das heißt, wir haben generell keinen Tag der offenen Tür, weil wir immer auch über den einzelnen Schüler sprechen möchten. Aber interessierte Familien dürfen jederzeit gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch hier vereinbaren. Und das machen wir aktuell, wenn es die Auflagen zulassen, persönlich, aber auch über Videochat oder übers Telefon.
Super. Ja, wunderbar. Mhm. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit,
vielen Dank.
Für Ihre Auskünfte und natürlich für Ihr Engagement und in diesem Sinne auf die nächsten 2 Jahre, dass Sie dann bald hoffentlich ohne Auflagen Ihr Jubiläum feiern können.
Ja, vielen Dank.
Danke ebenfalls.
Genau.
Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Du tust das.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.